Peace, Leute, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei What's Next. Mein Name ist Marc und als allererstes möchte ich erstmal meinen Bro und Podcast-Partner Chris für heute entschuldigen. Ist leider verhindert. Nichtsdestotrotz wollen wir direkt mit der Folge beginnen und ganz allein bin ich heute gar nicht. Und zwar haben wir den ersten Gast auf diesem Podcast-Format und zwar ist das mein Bro Karim. Karim, was geht? Schön, dass du da bist.
Was geht, Bro? Was geht, Bro? Freut mich auf jeden Fall, dass ich bei euch hier dabei sein darf. Und ja, Mann, freut mich.
Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben es ja schon in einigen Podcast-Folgen vorher angesprochen, dass wir von den Themengebieten ganz unterschiedliche Bereiche aus Lifestyle, Sport, Musik etc. abdecken wollen. Und auch dementsprechend, gerade was den Sport angeht, nicht nur den Fußball vielleicht beleuchten wollen als populäre Sportart, sondern auch vielleicht auch auf ein paar Randsportarten im deutschsprachigen Raum schauen. Und da habe ich mir, denke ich, heute den richtigen Gast rausgesucht. Karim, erzähl gerne mal, aus welcher Sportart du kommst und einfach mal so kurz einläuten.
Sehr gerne, Bro. Auf jeden Fall kurz zu mir. Mein Name ist Karim Benagali, bin 22 Jahre jung und komme aus der Sportart Football und spiele hier seit letztem Jahr für die Frankfurt Galaxy. Und dadurch, dass ich jetzt auch in Frankfurt bin, so kam ich auch in Kontakt mit Marc.
Ja, genau. Wir haben uns durch einen gemeinsamen Kumpel kennengelernt. An dieser Stelle auch ganz liebe Grüße nach München an den Bro Marvin.
Shoutout an Marvin.
Safe darf an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Genau, ja. Bro, du hast es schon angesprochen. Du kommst aus dem American Football, eine Sportart, die wahrscheinlich noch gar nicht so verbreitet ist oder wahrscheinlich gerade erst so, glücklicherweise am Kommen auch gerade so ein bisschen ist. Also ich denke, der Sport wird immer populärer. Du hast es angesprochen, du spielst mittlerweile bei den Frankfurt Galaxy in der European League of Football, einer Liga, die es jetzt mittlerweile seit 2021 gibt, die 2021 in die erste Saison reingestartet ist und du bist jetzt seit letztem Jahr bei den Galaxy. Willst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie bist du zum American Football gekommen an sich? Wann hast du angefangen? Was waren deine Stationen oder was waren auch deine Beweggründe erstmal generell, warum du überhaupt mit dem Sport angefangen hast?
Gerne, Bro. Auf jeden Fall. Ich denke, wie die meisten habe ich erstmal mit Fußball angefangen. Habe Ewigkeiten, leider viel zu lange Fußball gespielt. Ich glaube, bis ich 15 Jahre alt war, habe ich Fußball gespielt. Aber damals meine engsten Freunde, die haben damals in meinem Heimatverein, also ich komme ursprünglich aus Rothenburg ob der Taube, ein schönes kleines Örtchen aus Bayern. Und die haben da schon in dem Heimatverein, da gab es schon einen Heimatverein, das waren die Franken Knights. Und die haben alle damals dort gespielt. Die haben immer gesagt, Bro, Karim, komm mal mit hier und da. Und irgendwann, ich war im Fußball tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich war damals Torwart tatsächlich, noch ein bisschen dicker, also der kleine typische Torwart. Und hat mir aber irgendwann nach der Zeit einfach absolut keinen Spaß mehr gemacht. Einfach dieser Teamzusammenhalt, finde ich, manchmal im Fußball nicht so ganz da ist. Und dadurch, dass halt einfach meine engsten Freunde schon so Football gespielt haben, habe ich mir gekommen, ich gib's einfach mal einen Shot. Und hab dann damals bei den Franken Knights in der Jugend angefangen und hab seitdem her auf jeden Fall auch nicht mehr aufgehört. Also ich denke, meine erste Season war damals 2015 oder 16. Hab da 2 Jahre in der Jugend gespielt und dann bin ich damals zu den Schwäbisch Hall Unicorns gewechselt. Das war damals so das Nonplusultra, sagen wir mal, im deutschen Football. Gerade auch in der Jugendarbeit. Hab dann damals GFL Juniors gezockt. Also sozusagen eigentlich die Jugendbundesliga, wenn man das jetzt einfach mal mit dem Fußball vergleichen würde. Also das Höchste, was man auf dem Jugendbereich in Deutschland im Sport Football spielen kann. Und nach den 2 Jahren Jugend in Schwäbisch Hall bin ich dann damals in die Herrenmannschaft gewechselt. Damals war ich mein Ziel, immer aufs College zu gehen. Hatte tatsächlich auch schon ganz gute Chancen, dort drüben, also in Amerika, College am Football zu spielen. Leider in dem Jahr, wo es hätte klappen können, kam dann Corona. Es hat mir gerade irgendwie so alles ein bisschen versaut. Und dann habe ich damals das Angebot von der Galaxy bekommen und bin dann 2022 dann zu der Galaxy, also nach Frankfurt gewechselt. Und ja, war dann letztes Jahr da und dann bin ich jetzt, dieses Jahr habe ich wieder resigned bei denen.
Ja, sehr nice auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal, dass du schon mal wirklich einen sehr, sehr tiefen Einblick auch jetzt so ein bisschen in den Verlauf deiner Karriere auch gegeben hast, so in die ersten Jahre, aber natürlich auch so ein bisschen die Beweggründe genannt hast, okay, wie bist du überhaupt zum Football gekommen? Sehr, sehr cool. Also ich denke, da gibt es ja auch wahrscheinlich ja Leute, die jetzt aktiv American Football spielen, haben vielleicht ein ähnliche Beweggründe, dass sie sagen, okay, die haben vielleicht vorher die Sportart X jetzt zum Beispiel natürlich irgendwie Fußball ausgeübt und haben dann gesagt, okay, es
Na.
taugt denen vielleicht doch nicht ganz so. Du hast jetzt eben ein paar Sachen angesprochen, Teamzusammenhalt und ähnliches. Und dann einfach von sich aus dann zu sagen, okay, man probiert vielleicht auch mal eine komplett andere Sportart. Finde ich auf jeden Fall, ja, erstmal auch einen sehr, sehr, ja, nicen Schritt einfach, auch das zu wagen. Wie würdest du so ein bisschen sagen, weil ich denke ja wahrscheinlich jeder, oder ja jetzt gerade hier in Deutschland wachsen ja die meisten Kinder ja doch auch irgendwie so ein bisschen mit dem Fußball auf oder man fängt früh an, irgendwie so ein bisschen an den Ball zu gehen. Und ja, dann so über die Jahre entwickelt sich das natürlich so ein bisschen. Wie würdest du sagen, generell vom Skillset vielleicht so ein bisschen dieser Umschwung damals vom Fußball auf den American Football, war das sehr, sehr krass oder würdest du sagen, okay, es gab vielleicht die und die Aspekte aus dem Fußball, die dir vielleicht geholfen haben, ja, oder dir bis heute vielleicht auch einfach noch ein bisschen helfen, einfach, weiß ich nicht, beispielsweise so Sachen wie Grundathletik oder generell ein gewisses Ballgefühl einfach, oder was würdest du sagen, sind so primäre Punkte, die du vielleicht auch aus dem Fußball so ein bisschen rausziehen konntest?
Also das Gute ist halt einfach, allgemein jetzt halt am American Football, du hast halt wirklich die verschiedensten Körpertypen, die verschiedensten Leute, die verschiedensten Positionen. Und jetzt halt speziell für meine Position, also ich bin Defensive of Back, beziehungsweise Cornerback. Und dadurch, dass ich Torwart war, musste ich ja Bälle fangen. Und das ist ja jetzt halt, sage ich mal, im Football gar nicht mal so schlecht, wenn du Bälle fangen kannst. Also das würde ich sagen, das ist der Skill, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und natürlich hast du eine bestimmte Grundausdauer, eine Grundathletik, die du natürlich auch im Fußball erlernst, die du natürlich dann auch im American Football dann einfach weiter ausführen kannst. Aber ich würde sagen, dass die Bewegungsabläufe im Football schon sehr verschieden sind als wie im Fußball. Du hast halt, klar, im Fußball hast du auch deine bestimmten Richtungswechsel, ja. Aber im Football hast du halt wirklich viel mehr abrupte Richtungswechsel. Also wirklich, du gehst dann in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Du reagierst eher mehr. Gerade auf meiner Position. Ich muss immer darauf reagieren, was mein Gegner macht. Und da würde ich halt sagen, dass halt bestimmte Bewegungsabläufe wie Bälle fangen etc., das hat mir auf jeden Fall, hat mich das schon weitergebracht, dass ich so aus dem Fußballhintergrund gekommen bin. Aber so an sich musste man schon sehr vieles neu erlernen. Gerade im Football ist ja so, dass viele Positionen am Anfang erstmal schnell rückwärts laufen müssen. Im Fußball hast du das nicht wirklich. Du hast immer eine gerade Linie, die du sprintest. Aber im Football hast du halt oft so, dass du wirklich rückwärts schnell laufen musst, sozusagen, in deinem Backpedal bist und halt wirklich dann da Geschwindigkeit zunehmen kannst, Hüfte öffnen etc. Also da sind schon viele Bewegungsabläufe, die ich mir selber einfach nochmal erlernen musste und halt einfach durch hartes Training mir dann beigebracht habe.
Ja, safe auf jeden Fall. Gab es vielleicht auch irgendwie eine andere oder warst du schon immer, sag ich mal, so direkt auf oder hast du gesagt, ey, okay, so Defense ist mein Ding oder du hast ja eben jetzt gerade gesagt, du warst früher Keeper gewesen im Fußball. Da ist es natürlich mit der Position ja, im Defensive Backfield natürlich irgendwie naheliegend. Gibt es auch andere Positionen, die du bis jetzt irgendwie schon ausprobiert hast? Hast du vielleicht mal in der Offense irgendwie eine Position ausprobiert oder sonst irgendwas anderes noch?
Tatsächlich, ich glaube, mein allererstes Football-Training, da war ich Receiver, sprich derjenige, der den Ball fangen muss. Aber tatsächlich, irgendwie hat mir das doch nicht so ganz gefallen. Beziehungsweise, ich muss auch ehrlich sein, ich glaube, in dem ersten Training konnte ich einfach absolut keinen einzigen Ball fangen. Und normalerweise sagen ja die Leute, ja, okay, du gehst ins Defense auf Backfield, wenn du keine Bälle fangen kannst. Und das war dann bei mir tatsächlich dann auch der Fall. Und so bin ich dann einfach Defense of Backfield einfach geblieben und bin dann einfach, muss einfach sagen, Defense ist mehr was für mich. Also ich bin jemand, der es gerne mag, einfach dieses 1 gegen 1, beziehungsweise Leute umzuhitten etc. Das hast du halt in der Defense viel mehr und deswegen. Aber tatsächlich habe ich auch eine kurze Zeit versucht, Running Back zu spielen. Und habe tatsächlich auch damals, das ist eine ganz witzige Story, die ich jetzt kurz hier einblende, und zwar war ich auf so einem Highschool-Football-Camp hier in Deutschland, wo halt Highschool-Coaches aus den Staaten hergekommen ist, um halt ein paar junge Spieler zu scouten etc. Und habe halt damals DB, aber auch Running Back, weil die wollten mich irgendwie als Running Back sehen, habe es dann ausgetestet und war tatsächlich dann auch bei dem Camp Running Back MVP, obwohl ich es davor noch nie gemacht habe. Aber irgendwie wäre das schon so eine Position, wenn ich nicht mehr DB spielen wollen würde, dann glaube ich, würde ich auf Running Back switchen.
Ja, würdest du vielleicht vom Skillset generell sagen, vielleicht zum Positionswechsel auch jetzt, nachdem man gewisse Jahre auch Erfahrung irgendwie jetzt im American Football gesammelt hat, wäre noch sehr, sehr schwer? Oder glaubst du, es ist gerade auf dem Niveau, wo du dich jetzt leistungstechnisch bewegst, doch auch vielleicht noch möglich, dann zu sagen, ey, man switcht jetzt beispielsweise, du hast es eben angesprochen, auf die Running Back Position?
Ich glaube, es kommt auf einen individuell an, würde ich sagen. Es gibt natürlich Musterathleten, die können wirklich alles spielen. Deswegen, da ist ein Switch, glaube ich, nicht so schwer unbedingt. Muss aber auch dazu sagen, dass halt in der Liga, in der ich spiele, das Leistungsniveau schon sehr, sehr hoch ist. Sprich, die Leute auf ihrer Position sind schon Jahre auf dieser Position und tun das wirklich, deren ihre Position perfektionieren. Deswegen würde ich sagen, es wäre schon sehr schwierig, gerade auf dem Niveau jetzt halt einen Positionsswitch zu machen. Aber ich würde sagen, in den unteren Ligen, da wäre es vielleicht einfacher. Aber so jetzt auf ELF-Niveau müsste man schon sehr, sehr hart arbeiten oder wirklich der absolute Musterathlet sein, damit man da einen erfolgreichen Positionsswitch hätte.
Ja, darauf gleich einsetzen. Du hast es eben ja schon mal angesprochen gehabt, den Werdegang. Du hast vorher in der GFL und in der GFL Youth gespielt und spielst jetzt in der ELF, also der European League of Football. Beschreib mal so ein bisschen, oder wie war so für dich der Umstieg gerade vom Leistungsniveau? Würdest du sagen, okay, da liegen wirklich Welten dazwischen? War es relativ leicht, auch jetzt gerade als junger Spieler sich anzupassen an das Niveau? Oder wie würdest du das aktuell so einordnen?
Also ich fange jetzt einfach mal mit Vergleich GFL Youth und GFL an. Also klar, GFL Youth war damals schon sehr hohes Leistungsniveau. Aber es war schon viel, viel einfacher, man muss schon sagen. Gerade wenn man das jetzt mit der GFL und sagen wir mal Schwäbisch Hall Jugendmannschaft, Schwäbisch Hall Herrenmannschaft, der Switch auf die Herrenmannschaft war schon enorm. Weil Schwäbisch Hall halt damals wirklich zu den Top 3 Teams in ganz Europa gehört hat, hast du halt wirklich auch die besten Spieler in Europa auch in diesem Team gehabt tatsächlich. Und da als junger Spieler dann auf den Switch in die Herrenmannschaft zu machen, war damals schon sehr schwer, auch persönlich für mich sehr schwer. Weil halt einfach das Spiel in der GFL dann einfach viel, viel schneller war. Du hast einfach viel bessere Athleten gehabt, weil du halt wirklich Athleten aus komplett Europa hattest. Du hattest sehr gute amerikanische Imports natürlich. Im Jugendbereich hast du ja keine Imports. Sprich, man hat auch im Training dann immer wieder gegen einer der besten Receiver der Liga oder so gespielt. Aber am Ende des Tages hat das mich natürlich nur besser gemacht und mich auch nur zu dem Spieler, der ich heute bin, gemacht. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Switch auf das Herrenniveau war schon enorm. Man musste sich auf jeden Fall anpassen, aber durch harte Arbeit war das auf jeden Fall alles schon sehr machbar. Und wenn ich jetzt die GFL zur ELF vergleiche, man muss halt sagen, also die GFL vor 4 Jahren und was die GFL oder vor 3 Jahren und was die GFL heute ist, sind komplett verschiedene Welten. Das ist einfach leider so. Weil seitdem die ELF gegründet ist, ich sage, im ersten Jahr war die GFL, also das erste Jahr, wo die ELF gegründet worden ist, konnte man das noch vergleichen, finde ich, ELF, GFL. Aber ELF hat damals schon so ein bisschen mehr Professionalität etc. gehabt. Aber jetzt hat gerade im dritten Jahr, muss man einfach ehrlich sagen, ELF ist wirklich das Nonplusultra in Europa. Wenn du in Europa hoch spielen möchtest und einfach gesehen werden möchtest, musst du in der ELF spielen. Und deswegen, ja, das ist mein Vergleich jetzt zwischen GFL und ELF heutzutage, aber ja.
Ja, lass uns gleich mal bei der ELF einfach bleiben, so ein bisschen allgemein einfach mal über die Liga sprechen an sich. Wir haben eben schon gesagt, die Liga ist 2021 gestartet. Es gab ja in der Vergangenheit schon mal ähnliche Projekte, beispielsweise wie die NFL Europe, oder es gab damals, glaube ich, Anfang der 2000er gab es auch schon mal eine Liga mit einem ähnlichen Ablegerniveau. Diese Projekte sind dann am Ende aber doch immer wieder auch gescheitert, hatten aber trotzdem auch mal wieder ihre Popularität zu der Zeit. Wie würdest du so den Standpunkt jetzt, wir haben es jetzt mitbekommen, es gibt wieder einige neue Teams, die jetzt zu ELF hinzugekommen sind. Also das Projekt vergrößert sich und da scheint wirklich was am Wachsen zu sein. Es gab immer auch so ein bisschen Kritik, gerade mit der Gründung, gerade von Seiten der GFL, wo dann so ein bisschen gemeckert wurde von wegen, ja gut, okay, die ELF fängt jetzt an, in der GLF, sage ich mal, so diese obere Haube an wirklich sehr hohen, leistungsfähigen Spielern abzusieben und natürlich komplett für sich zu gewinnen. Und dadurch sinkt natürlich automatisch komplett die Attraktivität natürlich der GFL. Gerade für auch Imports oder ähnliches. Das System ist ja etabliert und gab es ja vorher auch schon mal oder ist ja bis heute so beigeblieben. Gehst du da mit oder würdest du sagen, okay, die ELFL hat einfach doch insgesamt vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial und ja, sollte deshalb zu Recht zusehen, dass sie einfach versucht, die besten Spieler gerade im europäischen Raum oder halt auch eine gewisse Menge an Imports einfach für sich zu gewinnen?
Also ich meine, als 2020 die Liga gegründet worden ist, waren viele Fragezeichen im Raum. Wie wird es funktionieren? Wird es wie die NFL Europe sein? Wird es eine Liga sein, die für kurz was versucht, aber dann wieder in die Brüche geht? Gerade aus GFL-Seiten wurde das natürlich schlecht geredet. Das ist ja verständlich auch irgendwo. Auch damals bei mir, 2021, da war ich noch bei den Unicorns. Und ich selber hatte noch so ein bisschen Zweifel, hatte damals tatsächlich schon das Angebot von der Galaxy, von Coach K. Und ja, ich bereue es tatsächlich ein bisschen, dass ich es damals nicht gemacht habe, weil man konnte schon im ersten Jahr tatsächlich sehen, wie die ELF einfach wirklich das geschafft hat, was die GFL jahrelang nicht hinbekommen hat. Einfach gute Sponsoren, gute Fernsehdeals, professionelle Videoübertragungen etc. Zum Beispiel damals hat die ELF schon damals angefangen, dass man einfach digitale Linien auf dem Feld sehen konnte. Das war etwas, was du in Europa noch nie gesehen hast. Und das hätte die GFL jahrelang davor auch machen, hätten die auch machen können, haben sie aber nicht gemacht. Und da muss man dazu sagen, halt einfach, GFL, der Verband, beziehungsweise der Präsident damals von AFVD, das war halt derjenige, der halt ein bisschen so die GFL wirklich ins Grab gebracht hat, sage ich jetzt mal. Und die ELF hat dann einfach diesen Riesenmarkt, den einfach Football Europa hat, einfach ausgenutzt und hat halt wirklich versucht, mit Professionalität das halt wirklich hinzubekommen. Man muss überlegen, ich glaube, die ELF 2021 hat damals mit Frankfurt, Barcelona, Köln, helf mir vielleicht weiter, warte, Frankfurt, Barcelona, Köln, Hamburg hatten wir noch,
dabei, ne? Ja.
Hamburg war direkt dabei, hatten wir noch dabei, Stuttgart war direkt mit dabei,
ja. Stuttgart war Österreich, direkt mit dabei. Österreich war noch nicht, also die
Dings. Nee, Österreich war noch nicht dabei.
Ja.
Es kann doch nicht sein, Mann. Ich muss es auch wissen eigentlich. Ist ja egal, auf jeden Fall. Polen war noch dabei, also das Wroclaw-Team war schon
okay. Damals.
Die waren im ersten Jahr auch schon dabei. Du hattest Leipzig, hattest du noch. Leipzig und ich glaube noch ein anderes Team müsste auch noch dabei gewesen sein. Und die haben halt mit, sagen wir mal, ich glaube, unter 10 Teams angefangen und im zweiten Jahr kamen dann die Teams aus Österreich, waren dann die neuen Teams. Und jetzt hast du halt dieses Jahr wirklich Teams aus Paris, Mailand, Prag, München ist dazugekommen, Zürich ist dazugekommen. Also man merkt wirklich, wie die ELF von Jahr zu Jahr wächst. Das merkt man auch den Zuschauerzahlen. Zum Beispiel jetzt das Finalspiel dieses Jahr, das wird im MSV Duisburg-Stadion stattfinden. Und ich glaube, die Saison hat noch nicht mal angefangen, hast du halt schon 25.000 Zuschauer. Also 25 verkaufte Tickets, obwohl die Saison nicht mal angefangen hat. Und das spricht eigentlich für die ELF, dass sie halt wirklich diesen Hype, den wir durch RAN ELF etc. haben, den haben sie ausgenutzt und haben den halt einfach ich meine, auch für uns Spieler war es einfach wichtig, dass wir einfach gesehen werden hier in Europa. Und das hat die ELF einfach geschafft. Und da müssen wir der ELF, den Commissioner etc., den Leuten hinter der ELF einfach danken dafür. Deswegen und zu deiner Frage nochmal zurück, ob ich das okay finde, wenn jetzt halt, die ELF halt die, keine Ahnung, die Leistungsspitze der Sportler hier in Europa abgreifen sollte oder abgreifen tut. Ich denke halt, es als Spieler allgemein, egal in welcher Sportart, man möchte auf höchstem Niveau spielen. Wenn du ein bestimmtes Niveau selber individuell hast, willst du für dich persönlich, also ich bin so ein Mensch, ich möchte auf dem höchsten Niveau spielen, damit ich einfach gegen die besten spiele, gegen die besten trainiere, die besten Coaches habe, gegen die besten Teams spiele. Und da finde ich, muss man einfach wirklich verstehen, da muss man einfach nachvollziehen können, ey, es geht nicht mehr um mich oder um die GFL etc., sondern es geht um die Spieler individuell. So, warum sollte ich den Spielern einen Stein in den Weg legen, wenn sie einfach auf dem höchsten Niveau spielen wollen? Und deswegen finde ich diese ganzen Kommentare, zum Beispiel das Köln-Team, also die Cologne Centurions und die Cologne Crocodiles, so, die verstehen sich gar nicht. Die haben sich die ganze Zeit gebasht auf Social Media etc., was ich irgendwo nicht nachvollziehen kann. Weil am Ende des Tages, der Spieler kann selber entscheiden, wo will ich spielen? Will ich jetzt in der GFL spielen? Will ich da spielen? Und wenn er sagt, ey, ich will in der GFL spielen, cool, dann soll er in der GFL spielen. Es ist seine Entscheidung. Wenn er aber jetzt in der ELF spielen will, weil er einfach denkt, boah, ey, ich spiele gegen Paris etc., ich spiele gegen die besten Spieler, dann soll er das machen. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Am Ende des Tages sollte jedem Spieler dasselbe überlassen sein, wo er hingehen möchte und was er machen möchte.
Ja, safe auf jeden Fall. Du hast ja eben auch darüber gesprochen, dass du ja bereits in der GFL in der Youth League gespielt hast. Also ja, in einem Ableger quasi, ja, für alle, die noch nicht bereit oder auch vom Alter her natürlich noch nicht ganz oben bei den Herren mitspielen dürfen. Jetzt nochmal so ein bisschen auch zum Vergleich gesetzt für die ELF oder so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt. Siehst du da vielleicht auch, dass man sagen könnte oder dass vielleicht auch die GFL eventuell die Gefahr sieht, dadurch, dass die GFL oder zumindest, ich korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, dass ja oder die meisten der GFL-Mannschaften ja alle Jugendmannschaften haben. Und ich glaube ja, in der ELF ist es ja jetzt nur so, dass du ja quasi deine, ja, du hast ja deine Star-Mannschaft, sage ich mal, dass es jetzt ja vielleicht auch so über die nächsten Jahre sein könnte, dass quasi die GFL immer ja auch gerade jüngere Spieler produziert. Und wenn du dann natürlich EFL und GFL-Mannschaften hast, die natürlich ja aus dem gleichen Gebiet kommen, wie es jetzt beispielsweise in Köln ist, dass es dann immer wieder passiert, dass gerade dann die Jungen, die gerade aus der Jugend dann hochkommen, dann immer direkt dann auch wieder von den ELF-Mannschaften abgegriffen werden. Denkst du, da ist vielleicht auch so ein kleiner Interessenkonflikt irgendwie?
Hundertprozentig, da wird immer ein Interessenkonflikt bestehen. Die Sache ist, ich denke halt wirklich so, die GFL jetzt kann von deren ihren Jugendarbeit so profitieren, weil wirklich die ganzen jungen Talente, ich denke, ich auch damals bin ich direkt in die ELF gegangen, sind trotzdem in meiner GFL-Mannschaft damals geblieben, weil ich dann einfach gutes Coaching damals hatte etc. Und ich denke gerade für die jungen Spieler jetzt, es spricht nichts dagegen, wenn man aus dem Youth-Level hochkommt und einfach erstmal GFL spielt, damit man einfach das Herrenniveau so ein bisschen so kennenlernt, sich ein bisschen rantastet und sich dann daran gewöhnt. Und wenn er sich dann dafür entscheidet, ey, ich möchte in die ELF gehen, dann soll er in die ELF gehen. Am Ende des Tages wird es nie ein richtig oder falsch geben, da wird es nie einen richtigen Weg geben, es wird immer Konflikte geben. Es wird immer das Problem sein, boah, okay, es ist aus unserer Jugend hochgekommen, geht direkt in die ELF. Das wird immer bestehen und das ist halt auch leider so. Deswegen, ich kann da auf jeden Fall die ganzen GFL-Teams etc. verstehen. Das ist unschön zu sehen, gerade wenn sie aus der eigenen Jugendarbeit rauskommen. Aber irgendwo, denke ich auch, können sie, was heißt stolz sein, aber wenn man junge Spieler, wenn man eine gute Jugendarbeit hat und wirklich diese jungen Spieler dann auch wirklich in der ELF überzeugen, dann spricht es auch einfach für dieses GFL-Team, beziehungsweise für das GFL, für die Jugendarbeit, würde ich einfach mal sagen. Sprich, das ist einfach wirklich, dass die Jugendarbeit jetzt momentan einfach für die GFL-Teams auf jeden Fall schon ein wichtiger Standpunkt ist, wie du schon richtig gesagt hast. Die ELF, die haben keine Jugendteams. Ich denke auch nicht, dass Jugendteams da entstehen werden. Aber was die LF bzw. die Teams, auch was wir hier mit der Galaxy machen. Wir versuchen trotzdem natürlich hier die Jugend zu pushen und natürlich auch bei der Jugendarbeit zu helfen. Sprich, wir veranstalten Jugendcamps zum Beispiel mit der Galaxy. Da habe ich auch mit ein paar Mitspielern, haben wir ein Jugendcamp damals in Bad Homburg veranstaltet. Oder zum Beispiel auch ganz neu, die Galaxy arbeitet jetzt mit einem Flag-Football-Team hier aus Frankfurt zusammen. Shoutout an die Bornheim Badgers. Die zum Beispiel gehen jetzt halt hier an die FHs hier in Frankfurt und bieten da Flag-Football-Kurse an. Oder zum Beispiel auch an bestimmten Schulen hier in Frankfurt wird sogar Flag-Football auch angeboten. Wo man auch wieder sieht, ey, so Football in Europa, das wächst. Wenn sogar wirklich in Schulen Football im Sportunterricht angeboten wird, beziehungsweise verpflichtend gemacht wird. Und da denke ich, ist es bei anderen ELF-Teams genauso. Also ich denke, Rheinfire wird dasselbe machen, dass sie die Jugendarbeit unterstützen. Paris wird das machen, die werden die Jugendarbeit unterstützen. Was ich auch von Barcelona mitbekommen habe, die haben auch Youth-Camps veranstaltet etc. Also es ist jetzt nicht so, als würden die ELF-Teams jetzt nur die ganzen jungen Spieler hier abgreifen von den ganzen anderen Jugendprogrammen, sondern wirklich unterstützen das. Und natürlich freuen die sich, wenn Jugendtalente dann einfach zu den ELF-Teams kommen.
Ja, so vorausschauen vielleicht ein bisschen. Ich meine, wir haben jetzt eben darüber geredet, die ELF hat schon unglaublich viele professionelle Strukturen oder ne, entwickelt sich von Saison zu Saison und von Jahr zu Jahr natürlich immer mehr weiter. Könntest du dir jetzt vielleicht nochmal, um jetzt die Frage nochmal aufzugreifen, doch vielleicht vorstellen, dass es vielleicht auch das Ziel ist der Liga, gerade wenn man ja einfach doch dann wirklich ein konkurrenzfähiger europäischer Ableger zumindest erstmal sein möchte? Ich meine, der Vergleich zu der NFL wird natürlich noch lange oder wahrscheinlich auch für immer hinken. Ich denke, das lässt sich am Ende wahrscheinlich doch nicht ganz miteinander vergleichen. Man muss ja aber natürlich sagen, die NFL hat natürlich den Vorteil oder dieses amerikanische Sportsystem, so wie es funktioniert, dass du natürlich jedes Jahr oder die Teams immer wieder die Möglichkeit haben, sich ja mit Spielern aus den Colleges, aus den Universitäten dort zu versorgen. Die Möglichkeit haben wir ja in Europa in dem Sinne nicht, beziehungsweise auch ja gerade jetzt hier im deutschsprachigen Raum nicht. Könntest du dir aus der Sicht vielleicht doch vorstellen, dass man dann irgendwann sagt, okay, man möchte ein ähnliches Ligensystem aufbauen und überlegt dann vielleicht doch in einem noch mehr professionelleren Maße, wie es jetzt beispielsweise schon die GFL mit ihren Youth-Teams macht, dann doch zu sagen, ey, okay, vielleicht wird auch jedes Team, was dann in der ELF spielt, doch dazu verpflichtet, vielleicht auch eine eigene Jugendmannschaft oder vielleicht sogar mehrere U-Mannschaften zu stellen, um vielleicht auch einfach zu gewährleisten, okay, das, was wirklich an Nachwuchs, erstmal, dass man gewährleistet, dass natürlich auch eigener Nachwuchs rauskommt, der aber auch dementsprechend mit den gewissen professionellen Strukturen auch ausgebildet wird.
Ja, also ich denke, das ist halt so eine Traumvorstellung. Natürlich wäre das super, wenn wir so dieses amerikanische Highschool-Football-College-System irgendwie so in Deutschland einbringen könnten. Aber ich denke halt, wenn man das jetzt real sehen würde, ist es unmöglich tatsächlich. Weil du halt einfach, wenn du sowas aufbaust, dann müssen halt diese Spieler wirklich, also gerade schon im, wenn sie, keine Ahnung, ihr Abi machen, Realabschluss, Mittelschulabschluss etc., müssen die ja schon da ihren Lifestyle komplett nach Football legen, so wie es in Amerika ist. Und deswegen gerade jetzt hier auf Deutschland bezogen, wäre das schon sehr, sehr schwierig, gerade auch, weil die, wie gesagt, ihren ganzen Lifestyle so auf Football auslegen müssen, was du halt in Deutschland einfach, das wird nicht der Fall sein. Gerade so auch an den Universitäten etc. werden wir keine Football-Teams haben, weil es einfach nicht möglich ist, sage ich jetzt mal. Es wäre super, wenn jedes ELF-Team eine Jugendmannschaft hätte, aber man muss auch sozusagen, in welcher Liga würden dann diese Jugendmannschaften spielen? Das ist halt auch wieder so ein größeres Problem. So, gibt es da eine European League of Football Youth Liga oder so? Mhm. Bestimmt, also vielleicht passiert es in der nahen Zukunft, vielleicht auch nicht, aber ich denke, das ist schon mit vielen Schwierigkeiten verbunden, was halt einfach schwierig umsetzbar ist. Also ich denke halt wirklich, dass es sehr, sehr schwierig umsetzbar ist, dass man da jetzt so wie Vorbild Amerika da jetzt in so ein System reinbringen könnte.
Ja, safe auf jeden Fall. Interessante Ansicht auf jeden Fall. Aber ich sehe das ähnlich natürlich. Man versucht wahrscheinlich auch immer so ein bisschen den Vergleich natürlich zum Fußball auch immer so ein bisschen zu ziehen, so wie da vielleicht das System aufgebaut ist. Da ist es ja natürlich auch so, dass natürlich auch dann die ja, Profimannschaften irgendwie ab einer gewissen Spielklasse alle dazu verpflichtet sind, irgendwie ein NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, aufzubauen. Vielleicht hat man dadurch auch so ein bisschen dieses Wunschdenken. Im Großen und Ganzen wird sich das aber zumindest kurzfristig, wie du schon gesagt hast, eher schwierig gestalten. Ja,
ja, man muss halt überlegen, also manche GFL-Mannschaften haben tatsächlich solche Jugendakademien. Zum Beispiel Schwäbisch Hall, die haben auch, also die Unicorns aus der GFL, die haben auch eine Jugendakademie, sprich die Spieler wirklich leben zusammen, da wo sie halt dann auch zur Schule gehen und haben dann halt auch wirklich Footballunterricht, Footballmeetings etc. Es ist schon möglich, man muss halt aber auch dazu sagen, man kann mit Football einfach jetzt noch nicht seinen Lebensunterhalt also man verdient noch nicht zu viel, dass man sagen kann, ey, ich kann davon jetzt leben. Das hast du halt im Fußball schon. Also im Fußball hast du halt diese ganzen Nachwuchsleistungszentren etc., weil die auch jungen Spieler wissen, ey, wenn ich das durchziehe hier etc., dann kann ich wirklich den Sprung in die Professionalität schaffen und ich kann wirklich meine Familie damit ernähren. Und das hast du halt leider beim Football noch nicht. Aber wenn das möglich ist, dass du halt wirklich als Spieler in Europa wirklich deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst, dann denke ich, sind solche Sachen schon viel, viel möglicher. Weil du halt einfach wirklich dann sagen kannst, ey, wenn ich Footballspieler werde, wenn ich Footballstar in Europa werde, dann kann ich davon leben. Und dann denke ich, gibt es auch mehr junge Spieler, die sich dann denken, ey, so, ich mache das jetzt, halt, ich arbeite an mir und ich gehe den Weg, ich tue meinen ganzen Lifestyle um Football herumbilden und ja, Mann, das ist halt immer so eine Sache, die halt damit auch so, also gerade dieser finanzielle Aspekt ist natürlich da auch ein großer Punkt jetzt, halt, würde ich jetzt sagen, den du halt jetzt im Fußball einfach hast, den du im Football einfach hier in Europa einfach noch nicht wirklich so hast.
Ja, safe. Ja, deswegen wäre es ja eigentlich schön, wenn ja wirklich diese Entwicklung der European League of Football gerade ja wirklich immer weiter nach oben geht. Aber wir haben eben auch schon über die Strukturen gesprochen und über die Herangehensweise. Ich denke, mit dem Commissioner Patrick Esume, der natürlich ja den American Football hier in Deutschland natürlich auch in gewisser Weise auch ein bisschen rangezogen hat oder ja auch ja durch die Shows bei RAN NFL natürlich auch viel, viel populärer gemacht hat und sich natürlich auch persönlich einen Namen gemacht hat. Ich denke, mit seiner Vorgeschichte, der selber sehr, sehr lange aktiv im Profi-Football-Geschäft unterwegs war, auch in der NFL selber. Ich denke, damit hat man wirklich, ja, der auch einfach die Vision mitbringt, das Ganze, oder auch einfach diese Zielsetzung hat. Du hast gerade einfach diesen finanziellen Aspekt angesprochen. Ist auch einfach durch das Gesamtkonstrukt zu schaffen, dass wirklich jeder Spieler es schafft, davon natürlich auch irgendwie, ja, oder dadurch seinen Lebensunterhalt natürlich zu verdienen, ne? Was ja auch, du hast es gesagt, einfach einen größeren Anreiz natürlich auch für nachkommende Spieler einfach noch so ein bisschen gibt.
Ja, natürlich, also am Ende des Tages, so hier in Europa, wir spielen Football einfach zur Liebe des Sports. Also ich habe auch damals angefangen, weil ich einfach den Sport liebe und so soll das auch bleiben. Also klar ist der finanzielle Aspekt natürlich auch was Schönes, wenn es sich so weiterentwickelt. Da sagt niemand Nein dazu. Aber trotzdem denke ich wirklich so, hier, wir spielen einfach wirklich, weil wir Football lieben. Wir lieben den Teamzusammenhalt, wir lieben die Competition etc. Auch im Jugendbereich so. Die Leute, die jetzt in der Jugend sind, die spielen das einfach, um halt was im Jugendfootball zu erreichen, hier in die ELF zu gehen oder vielleicht aufs College zu gehen etc., und so den Sprung dann vielleicht in die NFL schaffen. Deswegen würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass die ELF den richtigen Schritt gerade macht, gerade auch mit unserem Commissioner Patrick Esume, der das einfach immer weiter und weiter pusht. Und vielleicht kann man wirklich sagen, dass man in der nahen Zukunft einfach wirklich man wirklich vollen Fokus auf Football hat, weil man sagen kann, ey, so, ich muss nicht nebensächlich noch arbeiten. Ich kann wirklich mich voll darauf fokussieren und dadurch steigert sich natürlich auch die Professionalität.
Ja, klar. Ich denke aber vielleicht auch einfach auch aus dem Aspekt, ich meine, wenn man sich anschaut, was natürlich auch einfach an Trainingsleistung ja auch von jedem Spieler, der mittlerweile auch in der ELF spielt, ja auch irgendwie, ne, investiert wird, finde, da muss man ja auch schon ein bisschen Achtung vorhaben. Und du hast es gesagt, ne, die wenigsten zum aktuellen Zeitpunkt können wirklich, wirklich davon leben. Jetzt mal die Imports ausgenommen, da gibt es ja auch nochmal besondere Regelungen. Ja, aber die natürlich nebenzu auch noch, es gibt viele junge Spieler wie dich, die nebenbei vielleicht eine Ausbildung machen, die studieren vielleicht auch und natürlich dann immer gucken müssen, okay, wie bekommen sie das Ganze irgendwie unter einen Hut? Und ich finde einfach auch aus dem Aspekt natürlich, klar, es ist immer noch ein Sport, wir machen Sport aus Leidenschaft und es sollte natürlich immer so der Grundgedanke sein, warum man das Ganze überhaupt macht. Aber wenn man natürlich dann noch einfach die Möglichkeit hat zu sagen, okay, man kann sich aus wirtschaftlicher Sicht einfach wirklich komplett auf den Sport fokussieren und muss nicht noch links und rechts schauen, wie geht es jeden Monat voran, wäre natürlich schon gut, ja.
Ja, hundertprozentig. Also ich meine, bei mir ist es ja genauso. Also ich studiere nebenbei noch. Also ich studiere Wirtschaftswissenschaft noch nebenbei und versuche natürlich alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ist natürlich nicht einfach manchmal, aber wenn man wirklich dedicated bleibt, seine Zeit richtig investiert, das ist immer so mein großer Punkt. Ich will besser sein als andere, deswegen muss ich mehr Arbeit einsetzen als andere und muss halt wirklich meine Zeit, die ich am Tag habe, wirklich gut investieren. Sprich, früh genug aufstehen, dass ich das erste Workout drin habe, danach in die Vorlesungen gehen, dann irgendwelche die Tapes von letzten Training anzuschauen, damit ich einfach daraus lerne, was habe ich da gut gemacht, was habe ich da falsch gemacht und dann vielleicht in die nächste Vorlesung gehen und am Abend habe ich dann Practice. Man muss halt auch sagen, das Gute halt wirklich jetzt auch an der ELF ist, dass bestimmte, also Homegrown-Spieler werden jetzt auch mittlerweile bezahlt, klar jetzt nur auf Minijob-Basis, aber es ist halt gut, wenn man sozusagen so Football so als mein Studentenjob beziehungsweise für andere als Studentenjob etc., dass sie jetzt nicht noch neben dem Studium in irgendeinem Café noch kellnern müssen etc. Und das ist schon mal so der richtige Schritt in die richtige Richtung, damit man sich schon ein bisschen mehr einfach auf den Sport fokussieren kann und auch natürlich noch die akademische Laufbahn nicht vernachlässigen sollte.
Ja, safe. Also ich denke, mit dem Mindset sind dir da sowieso keine Grenzen gesetzt. Nee, gut zusammengefasst, denke ich. Lass gerne mal bei dir persönlich vielleicht auch noch ein bisschen bleiben. So ein bisschen vielleicht auch auf die vergangene Saison so ein bisschen schauen. Unfassbares Jahr für dich. Wie würdest du es vielleicht ein bisschen selber beschreiben? Also vielleicht mal ein paar Zahlen. Du hattest letzte Saison 35 Tackles insgesamt mit 3 Interceptions. Also ich denke, das kann sich als Defensive Back auf jeden Fall sehr, sehr gut sehen lassen. Du hast es auch in das First All-Star-Team der ELF geschafft. Gib mal gerne so ein bisschen Feedback dazu, wie so das erste Jahr für dich persönlich auch war. Gib einfach mal ein paar Einblicke gerne.
Ja, also man muss halt, bevor die Saison angefangen hat, war natürlich der Schritt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in die ELF? Mache ich es nicht? Und damals habe ich mir gedacht, ich will auf dem höchsten Niveau spielen, ich will gegen die Besten spielen, ich muss in diese Liga. Das Ding bei mir ist, letztes Jahr, ich habe noch in der Nähe von München gewohnt, ich habe in Ingolstadt gewohnt, weil ich dort mein Studium angefangen habe und habe halt damals das Angebot aus Frankfurt gehabt. Und da war natürlich so die logistische Frage, wie mache ich das mit Training hin und her? Ich bin tatsächlich letztes Jahr wirklich 3,5 Stunden ungefähr immer ins Training gefahren, 3,5 Stunden wieder daheim, also wieder nach Hause gefahren, bin dann irgendwann um 3-4 Uhr nachts daheim angekommen, hatte dann die Frühvorlesungen. Das war schon schwierig am Anfang, muss ich ehrlich sein, aber ich bin sehr froh, dass ich das durchgezogen habe, dedicated geblieben bin und am Ende des Tages hat sich, wie du schon gesagt hast, es wirklich sehr für mich gelohnt. Klar war, neues Team, neue Coaches, man muss sich erstmal beweisen, das war mir klar. Deswegen habe ich auch viel Arbeit reingesetzt, damit ich wirklich einfach auch Spiele, Playtime bekomme und mein Ding einfach mache. Am Anfang war es natürlich schwierig, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen, neuer Speed, bessere Spieler. Aber mit der Zeit und der Zeit habe ich mich sehr daran gewöhnt und habe dann einfach mein Ding gemacht. Ich habe mein Game einfach gemacht und einfach das, was ich kann, habe ich einfach durchgezogen und auf jeden Fall dann kamen also die ersten Spiele, man sieht so, man hat mehr Zuschauer, muss sich erst daran gewöhnen und am Anfang, das erste Spiel für mich in der ELF, das lief so, war so okay, weil es einfach neu für mich war, so auf dem Herrenniveau wirklich jetzt mal zu starten und zu spielen. Und war jetzt nicht so wirklich eins meiner besten Spiele, muss ich einfach ehrlich sein, es war damals in Wien und aber es hat mir natürlich gezeigt, woran ich arbeiten muss und das habe ich dann direkt im Training umgesetzt und habe dann natürlich das Vertrauen dann zum Glück wieder von den Coaches gewonnen und habe dann wirklich, glaube ab Spiel 4 dann wirklich die ganze Season durchgestartet, was jetzt nicht so typisch ist für deutsche DBs, wo ich sehr, sehr dankbar bin auf jeden Fall, dass mir die Coaches diese Möglichkeit gegeben haben, einfach mein Talent zu zeigen. Und hatte auf jeden Fall viele gute Sachen, natürlich Sachen, an denen ich arbeiten muss. Wie du schon gesagt hast, also ungefähr 35 Tackles, hatte 3 Interceptions, eine wurde mir weggenommen. Eigentlich hätte ich 4 gehabt, aber hätte ich die eine Interception noch gehabt, glaube ich, wäre ich sogar in die Top 5 der Interception-Leader der ganzen Liga, aber ja, das ist jetzt egal. Und hatte, glaube ich, 12 Pass-Breakups. Das müsste, glaube ich, von den deutschen DBs am meisten gewesen, beziehungsweise am zweitmeisten. Auch im Team, glaube ich, ich und 2 andere amerikanischen Imports. Wir drei zusammen hatten 3 Interceptions, also ich 3, er 3 und der andere Import auch 3. Sprich im Team auch so die meisten Interceptions, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin und wo ich auf jeden Fall diese Saison nochmal nachlegen möchte. Und wie gesagt, am Ende der Saison habe ich es tatsächlich noch ins All-Star-Team geschafft, was für mich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Ehre war und wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin, was mich natürlich auch noch viel mehr jetzt pusht, weil ich einfach sagen will, ey, so, die Leute sehen mein Talent, die Leute schätzen das und ich muss jetzt noch mehr daran arbeiten, dass ich bessere Zahlen aufs Papier bringe und nochmal besseres Game bringe, besser an mir arbeite. Aber für mich auf jeden Fall die erste Saison war auf jeden Fall ein Traumstart, gerade für mich als junger Spieler. Kann mich auf jeden Fall nicht beschweren und bin sehr, sehr froh und sehr glücklich darüber, welchen Weg ich gerade gehe.
Ja, safe. Du hast eben schon so ein bisschen auch die Ambitionen so oder deine persönlichen Ambitionen angesprochen. Der Saisonstart in der European League of Football steht schon wieder vor der Tür. Anfang Juni geht's jetzt weiter. Die Vorbereitung hat begonnen. Erzähl oder was hast du dir für persönliche Ziele für die nächste oder für die kommende Spielzeit gesetzt? Einfach vielleicht jetzt auch nicht nur, okay, du möchtest vielleicht noch mehr Interceptions haben, aber du hast natürlich eben gesagt, ey, okay, du möchtest dich ständig verbessern, dein Game noch so, ja, einfach stetig verbessern. Aber was sind so persönliche Ziele, einfach vielleicht kurz zusammengefasst, was du jetzt für die kommende Spielzeit einfach so, ja, noch einbringen möchtest?
Also ich denke, am Ende des Tages möchte ich einfach der beste Spieler sein, der ich sein kann. Deswegen einfach wirklich so jetzt persönliche Ziele, dass ich einfach zu dem Team beitragen kann, dass ich dem Team weiterhelfen kann, vielleicht ein Championship zu gewinnen, dass ich einfach mein Ding mache, meine Gegner, dass ich wirklich meine Gegner dominiere, das ist jedem sein Ziel im Football. Das ist natürlich auch ein persönliches Ziel von mir, dass ich vielleicht an so diesen Kleinigkeiten von letztem Jahr, die ich gemerkt habe, einfach an denen jetzt, dass ich die dieses Jahr einfach umsetzen kann, sprich einfach ein bisschen schneller werde, jetzt halt schneller wieder geworden bin. Ich meine, wir sind jetzt halt kurz vor der Saison. So halt einfach wirklich, also persönliche Ziele würde ich einfach wirklich sagen, die Kleinigkeiten von letztem Jahr, beziehungsweise die Fehler, die ich letztes Jahr gemacht habe, dieses Jahr nicht mehr machen, weiter an mir arbeiten und einfach, ich denke, ein bisschen mehr Confidence haben. Letztes Jahr, erste Saison der F, war noch ein bisschen, oh, puh, wie mache ich das jetzt alles hier und da, und jetzt einfach mehr Confidence haben, lockerer ins Spiel gehen, zu wissen, ey, du kannst es, du schaffst es hier und da, das ist auf jeden Fall eins meiner persönlichen Ziele. Und ich denke halt natürlich so, für uns die Galaxy, wir wollen den Championship zurück nach Frankfurt bringen, das ist auf jeden Fall mein größtes persönliches Ziel dieses Jahr, dass wir wirklich ein Championship mit der Galaxy gewinnen, das sind wir den Fans schuldig, das sind wir uns allen schuldig im Team. Und einfach, dass ich dazu auch wirklich beitragen kann. Ich möchte als wirklich als festes Bestandteil dieses Teams agieren und einfach mein Ding machen.
Ja, safe. Vielleicht auch an der Stelle einfach nochmal gesagt, vielleicht auch an die Zuhörer draußen. Die Saison steht vor der Tür, wir haben es eben gesagt. Ja, würden uns natürlich freuen, wenn einige Leute, egal aus welcher Umgebung oder jetzt hier vielleicht auch gerade aus Hessen oder aus dem Frankfurter Raum, natürlich vielleicht mal die Möglichkeit haben, einfach mal so ein Spiel sich vielleicht vor Ort auch anzuschauen, das ganze Projekt vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen. Ich denke, das hat das Ganze verdient und ich kann mir gut vorstellen, dass es einige American Football Interessierte gibt und ja, die ELF ist ein interessantes Projekt, was natürlich aber die Unterstützung braucht und auch natürlich wie jeder andere Sport so ein bisschen von den Fans lebt. Deswegen kleiner Appell davon von meiner Seite. Ich denke,
hundertprozentig, also sehr gerne. Ja. Kommt bitte alle vorbei, unterstützt uns. Also die Fans sind das Wichtigste an diesem ganzen Sport. Also man merkt halt einfach wirklich diesen Support auch jetzt, seitdem wir schon haben. Aber wir freuen uns natürlich wirklich über jede Unterstützung, die wir haben, die wir bekommen können. Deswegen, ich hoffe natürlich auch Marc dieses Jahr öfters im Stadion zu sehen.
Auf jeden Fall, Bro, garantiert.
Ja, ich hoffe es doch für dich.
Ja, sehr nice, auf jeden Fall. Wir haben jetzt eben so ein bisschen über deine persönliche Entwicklung gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen den Bogen spannen. Eine Liga weiter Richtung NFL. Es gibt seit einigen Jahren in der NFL das IPPP Program, also das International Player Pathway Program, wo es für Spieler von verschiedenen Kontinenten, also für alle Spieler, die nicht aus den USA kommen, die Möglichkeit gibt, sich auf einem hohen Leistungsniveau wirklich zu beweisen und eventuell den Sprung in die NFL zu schaffen. Es gibt einige deutsche Spieler, ein Beispiel Jakob Johnson, der es geschafft hat, jetzt auch mittlerweile fest in der NFL spielt, aktuell bei den Las Vegas Raiders. Jedes Jahr geht dieses Programm in eine neue Runde und es werden immer wieder Spieler von überall her herangezogen und wie eben kurz gesagt auch deutsche Spieler. Ist sowas vielleicht auch für dich ein kleiner Anreiz zu sagen, das gibt nochmal einen zusätzlichen Push gerade da auf diesem Weg, wo sich jetzt auch die ELF befindet, einfach noch mehr reinzuhauen und vielleicht auch irgendwann mal die Möglichkeit, vielleicht in ein paar Jahren zu haben, zu sagen, man empfiehlt sich vielleicht mal so ein Programm und kann über solche Umwege vielleicht doch nochmal den Sprung in die ganz große Liga schaffen.
Ja, natürlich. Also ich denke, das ist für jeden Spieler, der jetzt hier in der ELF spielt, das ist natürlich von jedem einfach das Ziel, einfach den Sprung nach Amerika zu schaffen. Ich meine, auch für mich persönlich, ich wollte immer aufs College gehen, es hat leider nicht geklappt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich muss es unbedingt schaffen und wenn ich das nicht schaffe, habe ich versagt. Ich mache mein Ding jetzt hier, ich ziehe mein Ding durch, ich arbeite immer weiter an mir, werde besser und besser. Und wenn ich diese Gelegenheit irgendwann bekomme, was natürlich super für mich wäre, dann würde ich dazu natürlich nicht Nein sagen und würde natürlich dafür alles geben. Ich denke, das ist halt wirklich das Coole auch an dieser Liga, dass halt viele Spieler auch aus dieser Liga immer wieder da eingeladen werden. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Jakob Johnson, Marcel Dabeau, erstes Jahr bei den Search gespielt, dann direkt zu den Colts gekommen. Auch damals aus GFL-Zeiten, Moritz Böhringer damals als erster europäischer Spieler gedraftet worden. Also die Möglichkeiten heutzutage sind auf jeden Fall größer als zur damaligen Zeit. Deswegen also immer von Jahr zu Jahr werden immer mehr Spieler eingeladen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das Ziel von mir natürlich und auch natürlich von anderen Spielern hier aus Europa.
Ja, es gibt jetzt ja auch, du hast gerade jetzt Moritz Böhringer angesprochen, der damals, du hast es gesagt, als erster Europäischer wirklich direkt gedraftet wurde. Ist jetzt ja auch wieder zurück in die ELF, wurde ja von Stuttgart, glaube ich, verpflichtet, so wie ich es mitbekommen habe.
Ja, letzte Woche kam das Signing.
Ja. Genau. Ja, ist ja natürlich auch wieder. Ja, ist natürlich auch wieder natürlich gute Werbung für die Liga.
Natürlich. Und, ja. Deswegen, also das spricht natürlich für die Liga.
Ja.
Auch Kasim Edebali, das spricht natürlich für diese Liga einfach, dass halt wirklich die Leute, die auch aus der NFL, zum Beispiel auch Sandro Platzgrummer, der spielt wieder bei den Swarco Raiders in Innsbruck, auch bei den übers Pathway-Programm zu den Giants gekommen, auch da gut abgeliefert in den Preseason-Games etc. Und ich meine, das spricht natürlich für die Liga, dass sie dann einfach wirklich in diese Liga, also in die ELF dann einfach zurückkommen zum Beispiel in die ELF einfach dann kommen. Deswegen, oder auch zum Beispiel so jemand wie David Bader, der hat es auch durchs Pathway-Programm, auch von den Unicorns damals ins Pathway-Programm geschafft und ist mittlerweile auch fester Bestandteil der Washington Commanders. Und hat auch, glaube ich, zum Ende der Saison war er auch im 53-Mann-Kader, wo man auch dazu sagen muss, das ist schon so einer der riesen Vorbilder, die so die europäischen Spieler haben oder auch die ganzen anderen, die gerade einfach jetzt bei den NFL-Teams im Practice-Squad sind etc., gerade aus Europa. Ich denke, das sind alles so Vorbilder für uns jetzt hier und die haben so den Weg für uns jetzt so eingeleitet und wir müssen halt einfach jetzt das ausnutzen, dass sie uns schon mal so den so uns jetzt hier den Push geben etc., dass wirklich europäische Spieler gefragt sind, auch da drüben in Amerika. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, ja.
Ja, safe auf jeden Fall. Also lass uns gerne mal, ich weiß nicht, inwiefern du jetzt so auch die, ja, den Kosmos der NFL jetzt gerade zur Offseason oder auch der Draft ist jetzt noch nicht allzu lange her, inwiefern du jetzt so alle aktuellen Entwicklungen mitbekommen hast. Bist du aktuell sehr involviert oder auch einfach, dass du aus zeitlichen Gründen, ist vielleicht auch gar nicht so leicht, auch dadurch, dass man selber viel spielt, dass man immer alles genauso mitbekommt oder alles genauso verfolgen kann?
Klar, aus zeitlichen Gründen immer ein bisschen schwierig, aber ich habe es schon auf jeden Fall verfolgt. Also mein ganz Hot Pick dieses Jahr sind auf jeden Fall die New York Jets jetzt. Also jetzt gerade mit Aaron Rodgers. Denke ich, können die da auf jeden Fall was Gutes erreichen. Gerade mit dem Receiver-Squad, den sie jetzt momentan haben. Gerade mit den ganzen Green Bay-Receivern, die sie jetzt halt auch geholt haben. Lazard, Randall Cobb, dann brutal junges und gutes Talent, der letztes Jahr auch Offense Rookie of the Year geworden ist, Garrett Wilson. Und jetzt hat noch mit Aaron Rodgers, weil das ist einfach die Sache, die den Jets so gefehlt hat, war halt einfach wirklich ein konstanter, guter Quarterback, der halt auch wirklich seinen, die Waffen halt anspielen konnte, weißt du, und das hat letztes Jahr einfach so gefehlt. Und das haben sie halt einfach jetzt mit Aaron Rodgers. Und daher denke ich, können auf jeden Fall der Receiver, das Receiver-Core der Jets kann da auf jeden Fall gut davon profitieren.
Ja, ja, was würdest du, du hast es gerade gesagt, was würdest du den Jets diese Saison vielleicht auch so ein bisschen zutrauen? Sie wurden jetzt vielleicht auch schon so, natürlich nach dem Big Trade jetzt von Aaron Rodgers und auch mit dem Draft und mit allen Verpflichtungen, die sie bis jetzt in der Offseason hatten, schon so ein bisschen als kleiner Geheimfavorit gehandelt. Gehst du da mit oder würdest du sagen, okay, da ist die Franchise vielleicht auch insgesamt noch nicht weit genug für?
Ja, schwierig zu sagen, weil man hat natürlich so die ganz großen Tiere hat, wie die Kansas City Chiefs, die einfach jedes Jahr gut sind oder auch die Bengals oder die Bills etc., die werden wieder dieses Jahr auf jeden Fall oben mitspielen. Aber ich denke, die Jets, ich sage auf jeden Fall, dass sie die Playoffs machen. Wie weit, kann ich einfach nicht sagen. Das, denke ich, sieht man im Laufe der Saison. Aber ich denke, die Jets können schon so ein kleiner Geheimfavorit sein. Jetzt vielleicht Super Bowl, weiß ich noch nicht so ganz. Aber die sehe ich schon auf jeden Fall auch gut mit oben dabei. Auch zum Beispiel die Seahawks, denke ich, darf man dieses Jahr nicht so ganz unterschätzen. Ich finde, der ihr Draftpick, das war der Jackson Smith Njigba, wenn ich es richtig ausspreche.
Ja, war der Wide Receiver gewesen, genau.
Ja, der Receiver von Ohio State, Ohio State. Auch sehr guter, junger Receiver. Und da denke ich auch so zusammen mit DK kann das schon was Gutes werden. Der einzige Problem ist Geno Smith. Manchmal hat er sehr, sehr gute Spiele. Manchmal so Spiele, wo ich mir denke, doch nicht so ganz. Aber oder auch zum Beispiel die Ravens jetzt. Ravens guter Receiver gedraftet, zusammen mit OBJ, Lamar Jackson, einen riesen Contract bekommen. Das kann natürlich auch was werden. Also ich denke, die NFL-Season dieses Jahr mit den ganzen Trades, mit dem ganzen Draft etc., kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein.
Ja, safe auf jeden Fall. Ja, ich denke, Geno Smith ja letztes Jahr vielleicht auch so ein bisschen eine Überraschung gewesen. Man dachte so ein bisschen bei den Seahawks nach dem Trade von Russell Wilson zu den Denver Broncos, dachte man, okay, ja, das Konstrukt Seahawks bricht jetzt vielleicht komplett ein. Ja. Was geht da? Und dann haut er fast aus dem Nichts. Ich meine, ist ja auch ein wirklich erfahrener Veteran, der jetzt viele Jahre in der NFL schon gespielt hat, aber natürlich auch nie wirklich irgendwo richtig gestartet hat oder viele Spiele mal am Stück machen durfte.
Richtig, ja.
Und dann natürlich da auch yardsmäßig oder insgesamt vom Impact natürlich so vorzuschreiten, ist natürlich für mich persönlich als eingefleischter Seahawks-Fan, wenn man das so sagen kann, natürlich schön zu sehen. Aber ja, du hast eben auch
Namen
angesprochen.
Man muss auch dazu sagen, der war ja auch eine Zeit lang so in diesem ganzen MVP-Rennen mit dabei. Also spricht schon so für ihn auf jeden Fall. Aber jetzt mal, definitiv, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur mir Fragen stellen, vielleicht mal kurz dir die Frage, wie kam es dazu, dass du Seahawks-Fan geworden bist?
Da schäme ich mich jetzt ein bisschen für, aber ich sage natürlich so ehrlich, wie es ist, damals mit dem Super Bowl Run.
Bandwagon.
Mit dem Gewinn. Man würde jetzt sagen Bandwagon, aber es war auch einfach der Faktor oder beziehungsweise so wie ich generell zum American Football irgendwie gekommen bin. Mhm. Also das waren so meine ersten, und das war damals, war das dann so, okay, die ersten Übertragungen wirklich in Deutschland. Man hatte das so ein bisschen auf dem Schirm und es war so, ne, man hat gemerkt, okay, da entwickelt sich so ein bisschen was, und es war natürlich für jemanden wie ich, der irgendwie ja jahrelang natürlich nur, okay, man kannte natürlich Basketball, aber Football war schon immer so ein bisschen under the radar gewesen. Ja. Und die Seahawks haben natürlich eine sehr, sehr große Fanbase, auch jetzt schon etwas länger, natürlich auch in Deutschland. Und ja, natürlich war der Hype natürlich um die Mannschaft natürlich damals mit der Legion of Boom und diese einzelnen Spieler, die man wirklich hatte, das war schon phänomenal. Und ja, da ist es dann auch um mich geschehen und würde sagen, das war so der Hauptgrund, warum ich überall ja, dann letztendlich auch Seattle-Fan wirklich geworden bin. Ja. Hast du irgendwie ein Lieblingsteam so, oder sagst du, ey, bist einfach so allgemeiner Verfolger der NFL und freust dich einfach über gute Spiele, gute Spieler und einfach den Sport an sich?
Also tatsächlich schon ein bisschen länger, also bin ich Steelers-Fan. Okay. Gerade noch so zu den Zeiten mit AB, dann noch Le'Veon Bell etc. So, das war wirklich, das hat mir so irgendwie, klar, und da war ich wirklich so, boah, ey, Steelers, das ist mein Team. Gerade ja, momentan ein bisschen schwierig bei denen. Aber so, meine Sympathie geht auf jeden Fall Steelers und tatsächlich auch Jets. Aber nicht Jets erst nach Aaron Rodgers Trade, sondern Jets schon letztes Jahr oder die Jahre davor. Ja. Weil ich allgemein so ein bisschen Fan von so allgemein dem ganzen Sport in New York bin. Allgemein so die Stadt New York cool finde, die ganzen Boston Area etc. Deswegen auf jeden Fall so Jets und Steelers, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer gut, wenn man sagt, gerade so, ja, Franchise, die irgendwie die letzten Jahre sich oder wahrscheinlich immer noch irgendwie so ein bisschen im Rebuild befinden und dann vielleicht auch immer die Möglichkeit haben, mal so eine Ausreißersaison jetzt wieder zu zeigen, wo vielleicht keiner mit rechnet. Das ist ja auch das Schöne, finde ich, so ein bisschen am amerikanischen Sportsystem. Natürlich hast du irgendwie klar deine Favoriten, wenn man sich jetzt so, ne, die Super Bowl-Sieger der letzten Jahre anguckt, dann erkennt man vielleicht doch schon ein klares Muster oder auch gerade irgendwie immer die Playoff-Pictures. Dann sind da häufig schon immer wieder die gleichen Mannschaften. Aber ja, ich denke, es ist trotzdem am Ende immer wieder ja eine Liga, die wieder für eine Überraschung gut ist. Und von daher finde ich das ja sehr, sehr nice. Hast du den Draft persönlich ein bisschen verfolgt oder inwiefern warst du da dabei?
Ja, ein bisschen habe ich es auf jeden Fall verfolgt. Ein Draft-Pick, den ich nicht so ganz verstehe, ist Robinson, also der eine Running Back von den Texans war der, Longhorns. Also die Falcons haben ja den gedraftet, obwohl sie eigentlich schon einen guten Running Back Core haben, aber nicht wirklich einen Quarterback, der wirklich konstant ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also brutaler Running Back, also wird auch hoch gehandelt bei den ganzen, keine Ahnung, Fantasy Football etc. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also wird wahrscheinlich auf jeden Fall sehr, sehr krass sein. Aber wenn du halt schon Running Backs wie Patterson dahinter hast oder Tyler Algier etc., der letztes Jahr auch als Rookie gute, wirklich sehr, sehr gute Werte aufs Spielfeld, also gute Sachen aufs Spielfeld gezeigt hat, habe ich das nicht so ganz verstanden. Klar, ist ein brutaler Running Back, aber das ist so eine Sache, die ich so nicht so ganz nachvollziehen konnte. Wie fandest du den Draft? So, gab es irgendwelche so spezielle Picks, wo du sagst, boah, ey, finde ich jetzt ein bisschen komisch, beziehungsweise hätte ich jetzt nicht so gemacht, oder so Picks, wo du sagst, ey, so, das war jetzt auf jeden Fall der richtige Schritt für die Franchise.
Ich fand, ich muss sagen, direkt eigentlich beim ersten Draft, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen persönliche Meinung, also Bryce Young war ja der First Round, also der First Overall Pick dieses Jahr gewesen, ist zu den Carolina Panthers, der Quarterback aus Alabama. Ich muss persönlich sagen, ich wäre an erster Stelle direkt mit CJ Stroud gegangen, von Ohio State. Ja, es war für mich overall, muss ich sagen, fast der Quarterback, wo ich mir direkt sicher war. Und man fängt dann ja auch mal so ein bisschen an, so seine eigenen Mock-Drafts oder sowas zu erstellen. Der für mich eigentlich so safe der Erste war, der vom Board geht. Das war vielleicht so ein Ding. Und natürlich dann auch bei meinem Verein natürlich den Seahawks. Dachte ich auch erstmal direkt bei Cornerback. Also ich hatte natürlich Devin Witherspoon auf dem Schirm und das ist wahrscheinlich natürlich auch der Cornerback dieses Jahr aus Illinois, der einfach vom Leistungspotenzial oder auch vom aktuellen Niveau wahrscheinlich der beste Cornerback sowieso war. Hab da vielleicht aber auch vorher vielleicht mir ein paar andere Needs eher ausgemacht gehabt und gedacht, okay, Interior Line, vielleicht oder generell Defensive Line, vielleicht, dass man da guckt, dass man da, aber vielleicht hat das Draft-Potenzial an sich auch nicht hergegeben. Am Ende des Tages bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit dem Pick, gerade so aus der Hinsicht, dass was die Seahawks sich im Backfield aktuell zusammenbauen wieder. Man hat früher die legendäre Legion of Boom gehabt, die es wahrscheinlich so in der Form auch nie wieder geben wird, aber ich denke, man hat jetzt mit Witherspoon einem Tyreek Woolen, aber auch einem Quandre Dix oder auch einem Jamal Adams, der jetzt nach Verletzung wieder zurückkommt, wirklich ein sehr, sehr gutes Backfield. Und ich denke auch sonst insgesamt mit der Wide Receiver Verpflichtung hat man viel richtig gemacht dieses Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich, dass man auf der letzten Saison so ein bisschen wieder aufbauen kann und vielleicht dieses Jahr sogar noch ein Stück weiter aufkommt irgendwie, ne? Klar.
Sehr cool, ja. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ich finde, die Seahawks haben eigentlich schon sehr, sehr viel richtig dieses Jahr gemacht.
Ja, safe. Wir haben eben über Lamar Jackson kurz gesprochen gehabt, um den Big Contract. Ist jetzt auch nur wenige Tage her, bevor das kam. Davor ist es auch gar nicht so lange her. Jalen Hurts, neuer bestbezahlter Quarterback der NFL, auch mit einem riesen dotierten Vertrag. Und einige Tage später, wo es ja auch wirklich eine ewig, ewig lange Debatte darum gab, Lamar Jackson, was passiert mit ihm, wechselt er dann gerade durch die Verpflichtung jetzt von OBJ, wo ja auch wirklich ordentlich Cap drauf ging. Also ich glaube, er bekommt, korrigiere mich, 18 Millionen für ein Jahr jetzt aktuell.
Ja, 18 Millionen, 18, ich glaube, 18 Millionen sind guaranteed oder 15 Millionen sind auf jeden Fall guaranteed.
Ja. Ist natürlich auch eine wirklich sportliche Summe. Eine
stolze Summe,
für einen Wide Receiver, der jetzt auch wieder eine gute Verletzungshistorie hinter sich hat. Ich denke aber auch doch das Potenzial noch oder generell auch eine unbestrittene Qualität hat. Deswegen kam für mich der Move, oder dann wurde natürlich schon wieder gesagt, okay, passt das jetzt noch alles so ein bisschen mit dem Cap Space? Verkalkuliert man sich da nicht mit ein bisschen? Und auf einmal kommt dann aus dem Nichts vielleicht auch so ein bisschen dieser Riesenvertrag für Lamar Jackson. Wie siehst du die Entwicklung vielleicht so ein bisschen generell, dass so ein bisschen der Trend immer hingeht, ey, okay, immer wieder oben drüber, immer wieder ein neuer bestbezahlter Spieler. Wie ordnest du das so ein bisschen ein?
Ja, ich denke halt, die Sache ist halt wirklich so, gerade bei den Quarterbacks, klar sind das die bestbezahlte Position im ganzen Football. Ich meine, das ist ja auch wirklich die wichtigste Position, muss man einfach sagen. Da ist halt so das Ding, klar, wenn Lamar Jackson dann so sieht, boah, Jalen Hurts bekommt so einen Riesenvertrag, ich würde auch so einen Riesenvertrag bekommen. Also ich denke, da ist halt wirklich so die Motivation der Spieler dahinter natürlich, ey, die wollen natürlich das meiste daraus holen. Ja, ist schwierig, also es sind ja Riesenverträge, also korrigiere mich, ich glaube, Lamar Jackson bekommt jetzt 400 Millionen für wie viele Jahre?
Da muss ich jetzt auch nochmal reinschauen.
Also auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Summe.
Vier oder fünf Jahre, ich weiß es gar nicht so genau. Also es geht ja auch immer wirklich darum, was ist die garantierte Summe am Ende. Das ist ja auch nochmal interessant.
Ja. Das Ding ist halt, man hat halt wirklich immer Fußball dafür kritisiert, weil halt diese Unsummen bezahlt werden, zum Beispiel an einen Cristiano Ronaldo oder Unsummen an irgendeinen Kieler mit Mbappé, Neymar etc. Oder allgemein diese ganzen Unsummen, die hier im Fußball bezahlt werden, und halt mittlerweile macht halt Football leider halt auch den gleichen Werdegang und zahlen auch diese riesen Contracts, und ja, ist halt so klar irgendwo verdient, aber klar irgendwo denken wir, 400 Millionen ist schon sehr, sehr viel Geld, wenn du überlegst, so andere Menschen haben eigentlich nichts, weißt du, ich meine, und deswegen ist halt immer so ein bisschen so eine ethische Frage, denke ich. Weißt du, ich meine, so, wie sieht man das? Ist es gerechtfertigt? Und ja.
Ich habe jetzt hier gerade den Contract nochmal offen. Das sind tatsächlich 5 Jahre mit einem Gesamtvolumen von 260 Millionen Dollar, und davon sind 185 Millionen garantiert. Sind somit dann ja, 52 Millionen pro Jahr. Also das ist natürlich schon extrem hoch.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch, gerade für Football. Also schon sehr, sehr krass.
Auf jeden Fall. Ja. Natürlich haben sie auch mal wieder die Einschränkungen, aber ich glaube, das Cap Space wurde ja dieses Jahr auch nochmal wieder ein Stück erhöht. Also natürlich das Gesamtvolumen oder beziehungsweise den Spielraum, den jedes einzelne Team natürlich hat. Und natürlich, wenn man dann eine Position ja so hoch dotiert oder mit so einem guten Vertrag ausstattet, muss man natürlich gucken, okay, wie investiert man in das restliche Team und wie baut man natürlich um die Position des Quarterbacks natürlich so ein bisschen herum, ne? Klar, ja.
Ja, klar, also wenn man das von der ethischen Seite sieht, viel zu viel Geld. Also egal, ob es im Fußball oder im Football ist, ist einfach viel zu viel Geld. Aber so jetzt auf sportlicher Ebene, wenn man das so sieht, denke ich, ist es schon für die Spieler einfach natürlich, die haben ausgesorgt, sagen wir es mal einfach so. Und die leben davon und die machen ihr Ding, die arbeiten. Ja, ihr ganzer Lifestyle ist Football, ihr ganzer Lifestyle ist Fußball etc. Es ist halt einfach so die Entwicklung, die man einfach, glaube ich, jetzt so in jedem Sport einfach sieht, wo man halt einfach diese Riesenverträge einfach bekommt für die ganzen Starspieler etc.
Ja, ich denke, klar, auf der einen Seite ist es natürlich extrem viel. Ich finde aber auch, ich meine, das sind ja natürlich jetzt immer auch krasse Einzelbeispiele. Also ich denke natürlich, es gibt viele Spieler in der NFL, die natürlich eine Unsumme an Geld verdienen oder natürlich auch wirklich enorme Verträge haben. Aber es gibt natürlich auch Spieler, die wirklich, sage ich mal, einfach so vorausschauend denken müssen, um ja wirklich um jeden Vertrag zu kämpfen, oder viele Spieler, die ja auch in den Practice Squads beispielsweise stecken oder dann auch immer wieder Einjahresverträge bekommen, dann wieder Free Agents sind. Und durch das ganze System natürlich auch, was die Rente etc. angeht, also ich denke, die NFL hat da ja auch ein paar Modelle, die ja auch so ganz gut funktionieren, aber da muss natürlich auch immer jeder Spieler schauen, okay, gerade in den Jahren, wo man Football spielt, ich meine, das ist ein Sport, ein extremer Kontaktsport mit einem extrem hohen Verletzungsrisiko, auch langfristig, nicht nur kurzfristig. Und ich glaube ja, die Durchschnittsspielzeit eines NFL-Spielers ist wirklich, wirklich nicht hoch. Also das sind weniger, ich glaube, 1,5, knapp 2 Jahre vielleicht.
Ja, also NFL steht ja auch eigentlich auch dafür, not for long, weißt du, was ich meine? Ja, es ist ein harter Sport mit vielen Verletzungen, deswegen ist es schon gerechtfertigt, dass die Spieler einfach wirklich die besten Verträge einfach aushandeln möchten, beziehungsweise die Agenten einfach wirklich die besten Verträge aushandeln, weil man halt einfach für sich sorgen möchte, vielleicht für die Generation danach sorgen möchte, Kinder etc. Deswegen kann man das schon absolut nachvollziehen, gerade wenn man den Sport macht, gerade auch wenn man so im öffentlichen Leben ist. Es gibt ja so viele Nachteile, die einfach da, die da mitkommen. Und deswegen ist es da auf jeden Fall schon gerechtfertigt. Man steht im öffentlichen Leben, man hat nicht mehr so viele Freiheiten, die man davor hat. Man kann nicht mehr irgendwo jetzt halt kurz mal was essen gehen, ohne dass da jetzt halt hunderte Fans oder Paparazzi sind. Deswegen ist es schon auf jeden Fall sehr, sehr gerechtfertigt, ja.
Ja, und ich denke, ne, dass es ja gerade in der NFL dann doch vielleicht auch nochmal eine andere Rolle spielt, vielleicht auch wie mit dem Fußball, wo ja dann doch die Aufwärtszeit einfach ein bisschen länger im Durchschnitt ist natürlich, ne, klar. Und natürlich, wenn du dann einen Spieler mit so einem riesen Vertrag ausstattest, der hat natürlich die Möglichkeit, dann für mehrere Generationen bereits ausgesorgt zu haben. Aber das sind natürlich dann auch wieder Einzelbeispiele, und das Ganze muss man auch irgendwo ein bisschen wieder in Relation setzen. 100%. Ja, Bro, wir haben jetzt wirklich viel ausgiebig über Football. Vielleicht noch eine kurze Sache. Die NFL hat die German Games für dieses Jahr angekündigt. Letztes Jahr war es die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seahawks.
Dieses Jahr sind ja 2 Spiele in Frankfurt sogar.
Ja.
Sehr nice, im Deutsche Bank Park. Und wir haben einmal die Patriots gegen die Colts. Und wir haben einmal die Miami Dolphins gegen, lass mich nicht lügen, Kansas City Chiefs.
Richtig, gegen den amtierenden Super Bowl-Sieger.
Ja, sehr nice. Also wirklich, da merkt man wirklich, wie groß der Footballmarkt in Europa, beziehungsweise wie groß der Footballmarkt in Deutschland ist. Letztes Jahr das Spiel in München, ausverkauft, brutale Stimmung. So jemand wie Tom Brady hat gesagt, sowas hat er fast noch nie erlebt. Die Fanstimmung in Deutschland ist halt einfach wirklich außerdem vielleicht noch einfach komplett anders, wie es einfach in Amerika ist. Und deswegen sehr, sehr coole Sache. Und ich bin da sehr gespannt, wie sich die Entwicklung wie sehr sich das noch weiterentwickelt. Allein schon, dass wir jetzt, wer hätte gedacht, dass wir vor 5 oder 6 Jahren einfach fucking NFL-Spiele jetzt halt hier in Deutschland haben. So, das hätte niemand gedacht. Und da muss man halt einfach auch wirklich so Run NFL, das ganze Run NFL-Team, dieser ganze Hype, den sie mitgebracht haben, da müssen wir denen einfach danken, weil die haben einfach diesen Sport so groß hier gemacht, dass wirklich so die NFL sich sogar einfach jetzt hier gedacht hat, ey, der Markt ist hier riesig, warum bieten wir hier keine Spiele an? Und ja, da muss man einfach sagen, ey, Shoutout an die ganzen Football-Fans hier in Deutschland, in Europa, ihr macht den Sport, den wir so lieben, wir Spieler so lieben, so groß und gibt uns so viele Möglichkeiten. Und da seid einfach allein ihr nur daran schuld. Und da wirklich riesen Shoutout an die.
Ja, safe. Ja, denke ich, unterstreicht auch einfach nochmal die Entwicklung, den Football mittlerweile in Deutschland auch einfach genommen hat. Und es ist natürlich für jeden Football-Fan natürlich auch ein Träumchen, das Ganze einfach direkt vor der Haustür zu haben. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr sein wird, auch von der Logistik. Wie sieht es aus mit Karten etc.? Bleibt auf jeden Fall gespannt, wann die Bewerbungsphasen beginnen. Und
das war ja letztes Jahr Katastrophe.
Deswegen, also.
Bro, hast du es letztes Jahr versucht? Hast du es letztes Jahr versucht, ins Stadion zu kommen?
Ja, es waren, glaube ich. Also ich hab mich erstmal versucht, auf Tickets zu bewerben. Ich glaube, es waren direkt 70 oder 80.000, wenn es reicht, vor mir in der Warteschlange bei Ticketmaster. Also der Traum war relativ schnell vorbei. Ich meine, versuchen kann man es natürlich immer, aber ja, bei so einem Andrang
genau ist
es
bei mir.
Dann doch schwierig. Ja, schade, dass man da noch keine Privilegien irgendwann hat. Vielleicht hat der ein oder andere oder vielleicht die IELF in den nächsten Jahren vielleicht auch irgendwie ein Sonderkontingent oder ähnliches, wo man vielleicht leichter oder ihr als Spieler vielleicht habt, das Ganze nochmal live im Stadion so ein bisschen mitzuverfolgen. Bloh, noch eine obligatorische Frage. Wir haben das am Anfang leider eben ein bisschen vergessen. Wir machen das immer
bei uns. Ich weiß, was kommt.
Bei uns in den Podcasts. Was, komplett anderes Thema jetzt. Was war dein Song der Woche? Hau mal raus.
Mein Song der Woche. Ich denke, momentan höre ich sehr, sehr viel. Bisschen so mehr UK wieder. Also ich bin wieder back so auf Skepta. Aber auch sehr viel Baby Keem und Kendrick Lamar. Und wenn ich so jetzt sag mal ein UK-Song of der Woche, wäre auf jeden Fall Bullet from a Gun von Skepta. Ganz brutaler Song, Bro. Ich feiere allgemein diese ganze Thrill-Szene in UK. Deswegen sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, so ein anderer Song, den ich momentan sehr, sehr viel gehört habe, ist von Kendrick Lamar von seinem neuen Album Savior zusammen mit Baby Keem. Brutaler Song, Bro, deswegen, also das denke ich auf jeden Fall meine 2 Songs der Woche jetzt. Aber wie sieht's bei dir aus, Bro? Was war dein Song der Woche?
Schön zu hören auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein großer Liebhaber des UK-Genres oder auch sehr interessiert, was die Musik da drüben angeht, aber natürlich auch ein großer Baby Keem und Kendrick Lamar-Fan. Ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, dass so Kendrick für mich der persönliche musikalische Goat ist, von daher kann ich dem Ganzen natürlich nur zusprechen. Bei mir ist es diese Woche tatsächlich ein deutscher Song geworden, den ich sehr, sehr viel gehört habe. Wir hatten einige interessante Releases jetzt am letzten Freitag. Wir haben jetzt heute Mittwoch und bei mir war das Expensive Shit von Reezy und Luciano.
Oh, sehr wirklich, nice, sehr nice. Ja,
wirklich so ein Deutschrap-Song, der mich wirklich nach langer Zeit mal wieder irgendwie gecatcht hat. Und lief rauf und runter bei mir. Bin auch sehr gespannt auf das Reezy-Album am Freitag, was jetzt ansteht.
Ja.
Genau, ja. Aber ja, das ändert sich sehr wahrscheinlich nice. Auch wieder von Woche zu Woche so ein bisschen.
Ja, sowieso. Bro,
dann danke ich dir erstmal vielmals, dass du heute unser erster Gast in dem What's Next Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut, auch dass du ja einige tiefere Einblicke auch so ein bisschen in das Thema American Football geben konntest, aber natürlich auch viel über deinen persönlichen Werdegang erzählt hast und natürlich auch so, ja, über die Zukunft und der Entwicklung von dir persönlich, aber auch natürlich von der European League of Football und natürlich auch der NFL hier in Deutschland.
Ja, Bro, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein konnte. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Gerade als erster Gast im What's Next Podcast. Große Ehre auf jeden Fall. Freut mich sehr, Mann. Ich finde auf jeden Fall sehr cool, was ihr beide macht. zieh das auf jeden Fall weiter durch, Mann. Dank, sehr Bro. Coole Sache, deswegen jeder, der das draußen anhören wird, Mann, unterstützt die Jungs, Mann. Sind beide gut am Hustlen, die machen ihr Ding, unterstützt es. Deswegen, Mann, let's get it.
Ja, Bro, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ja, wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung und sind auch dankbar über jedes Feedback. Wie gesagt, wir haben uns jetzt ja lange ausgetauscht, war eine ja sehr coole Folge gewesen, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in dem Rahmen nochmal wieder auf diesem Podcast wiederhören, vielleicht auch nochmal mit anderen Gästen oder mit ähnlichen Gästen, vielleicht auch aus dem Football, würde mich auf jeden Fall freuen und bin gespannt auf das, was so in der Zukunft jetzt noch ansteht, ja.
Ja, sehr gerne. Also ich wäre auch sehr gerne bei dem Lifestyle-Podcast dabei etc., also immer gerne.
Sehr geil, Bro. Ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir, auch bei allen Zuhörern. Hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein, Leute, bis zur nächsten Folge und Peace.
Peace. Thank you.